So, alle liebe Persimmons-Fans, wir machen heute wieder unseren Insider-Podcast. Heiß her, heiß hin. Heiß bleiben auch die Werte, über die wir sprechen. Hoffen wir wenigstens mal. Neben mir ist Rainer Lemm und wir besprechen heute drei Käufe und einen Verkauf. Und Achtung, das ist ein journalistischer Beitrag, keine individuelle Anlageberatung. Spannend ist es aber trotzdem. Ja, wir haben beim ersten Kauf Sixt, kennt jeder Autovermieter. Und zwar eine ordentliche Stückzahl, 2 Millionen, hat die Katak AG, das ist der Status in enger Beziehung, gekauft. Ja, Sixt ist eine spannende Aktie.
Ja, das ist deswegen in enger Beziehung, weil die Katak AG dem Dr. Daniel Terberger, dem stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden, zuzurechnen ist. Die Katak AG ist letztlich ein Bielefelder Einkaufsverbund, unter anderem für Modehandel. Und die operative Beziehung zwischen den beiden Gesellschaften ist die, dass die Katak tatsächlich Sixt mit Unternehmensbekleidung beliefert. Und wer hier schon die Augenbrauen hochzieht und sich fragt, ob das was mit guter Corporate Governance von Sixt zu tun hat, dem kann ich nur zustimmen. Okay. Weil meine Frage wäre, muss das wirklich sein? Das ist meine erste Frage. Ja, aber egal. Die nächste Frage ist, taugt denn das Geschäftsmodell von Sixt noch was? Das hatten wir ja schon mal vor 6 bis 8 Wochen hier behandelt. Das Geschäftsmodell taugt grundsätzlich was, aber es bleibt eben sehr kapitalintensiv, auch wenn das erste Quartal in diesem Jahr sehr gut war und der Umsatz währungsbereinigt um 13% gestiegen ist. Die Stärken sind klar bei Sixt, diese hohe Bekanntheit und die gute Werbung, die kennen wir alle. Premium-Positionierung, das sind eben auch üblicherweise in den Urlaubsdestinationen die teuersten Autos. Eine hohe Direktbuchungsquote, sehr treue Kundschaft offenbar. Eine Expansion in den USA, die ja jetzt schon über 10 Jahre geht, aber schon recht erfolgreich ist. Und immer noch eine solide Eigenkapitalquote von über 30%. Aber die strukturellen Schwächen sind natürlich da. Das Ganze ist ein sehr zyklisches Geschäft von der Nachfrage her, hängt auch am Urlaub und Covid und all diesen Dingen, die wir gesehen haben. Hoher Kapitalbedarf bleibt, die Zinsen sind gestiegen, was die Sache schwieriger macht. Es gibt immer so ein latentes Restwertrisiko, weil ja die Restwerte der Autos stark schwanken, ja, Angebot und Nachfrage. In den USA ist das weniger stark als in Europa. Und wir haben vor allen Dingen eine Kosteninflation. Alles, was da ist mit Reparaturen, Personal, Versicherung, Flughafenprovision, die kriegen natürlich Provisionen von Sixt, ist alles deutlich gestiegen. Allein 19% im Q1 26. Das heißt, in der Summe haben wir immer noch ein zyklisches, gut geführtes Kfz-Vermietungsunternehmen vor uns. Mit einer EBIT-Marge übrigens von rund 13%, was ich recht ordentlich finde. Aber es ist eben auch keine Technologieplattform, die einen gewissen Aufschlag rechtfertigen würde. KGV ist relativ niedrig mit 10, Enterprise Value zu EBITDA nur 5, das ist in Ordnung. Und die Gewinnrevision der Analysten haben sich übrigens gefangen, die ging jetzt mal 2 Jahre nach unten, weil 24 ein extrem schwieriges Jahr war. Der Kurs hat sich auch gefangen, aber nur bei 70 Euro, 10 Euro über dem Tief Juli 24, da haben wir jetzt also so einen kleinen Mini-Zyklus nach unten beendet. Aber, tja, der Wert ist noch weit entfernt vom Allzeithoch. Das lag mehr als doppelt so hoch bei 565 Euro in 2021. Ich finde, das Ganze ist so ordentlich bewertet, so mittendrin. Der Kurs hat sich nicht gut gemacht, finde ich. Ich würde das Ganze auf dem Niveau nicht kaufen.
Also kein Knaller. Kann man machen, nein, muss man aber nicht.
Genau.
Ja, gibt genügend Alternativen. Vielleicht die Nummer 2 auf unserer Liste, 2G. Nummer 2, 2G Energy, hat Pablo Rofelich, der Vorstand, gekauft.
Ja, der Mann ist CEO schon länger. Und ich würde auch dem nicht folgen. Ich finde 2G Energy gut, aber sie sind auch extrem gut gelaufen. Wir haben inzwischen eine Marktkapitalisierung von über 1 Milliarde. Das KGV ist allerdings sehr hoch. Erstmal zum Geschäftsmodell. 2G Energy macht gasbetriebene Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und so Art containerisierte Kraftwerke, so Mini-Kraftwerke nach dem Baukastenprinzip. Da kann ich eben auch in der Wüste von Nevada mal 15 Stück aufeinandersetzen und die stehen dann einfach da rum, weil das dort keinen stört. Das war bisher immer nur ein normaler Hersteller von diesen Blockheizkraftwerken für Biogas, früher. Jetzt inzwischen werden die durch diese Containerisierungsmöglichkeit und dezentraler Positionierung als Ausstatter von Rechenzentren gehandelt. Und da gab es jetzt erstmal eine Neubewertung durch den Markt und eine Kursverdopplung. Und die Frage ist, ob das wirklich so nachhaltig ist. Immerhin hat sich im ersten Halbjahr 26 der Auftragseingang auf 400 Millionen verdoppelt. Das ist also das, was wir im letzten Jahr komplett im ganzen Jahr hatten. Aber die Frage ist halt, wie lange geht dieser Rechenzentrumsboom? Wie nachhaltig ist das als Trend? Ja, auch außerhalb der Rechenzentren. Was passiert mit dem normalen Geschäftsmodell außerhalb dieser Rechenzentren bei 2G Energy? Und da wurde jetzt schon eine ganze Menge eingepreist, so wie ich das sehe, auch inklusive der Umsätze, die dann in 28 aufgrund der Auftragseingänge stattfinden. Und da dann inzwischen das KGV bei 35 liegt und auch der Enterprise Value zu EBITDA hoch ist, kann ich dem auf der Basis nicht mal folgen, auch wenn ich das Geschäftsmodell mag. Und übrigens, dies ist nur eine journalistische Meinung und keine individuelle Anlageberatung. Ja. Macht euch eure eigene Meinung bitte. Genau.
Okay, das Volumen war jetzt auch nicht so doll, dass man sagen müsste, man muss dem unbedingt folgen. Und die Erklärung dazu passt ja auch.
Ja,
genau. Ja, kommen wir noch zu dem komischen Wert, Reedcrest Capital.
Ja.
Ja, da hat die Obotritia Capital AG für 266.000 Euro gekauft. Bisschen komische Nummer, oder?
Ja, eine typische Nummer von Rolf Elgeti. Rolf Elgeti ist ja der ehemalige Vorstand von der TAC Immobilien AG. Das war von 2009 bis 2014. Ein recht kontroverser Mann. Es gab auch mal Cum-Ex-Verdacht und all diese Geschichten. Ist dann ausgestiegen und hat dann nach 2015 eben diese Obotritia gegründet, die übrigens nach einem, ich habe mal nachgeschaut, nach einem westslawischen Stamm im 8. bis 12. Jahrhundert benannt ist. Die Obotrita sind so aus dem Bereich des heutigen Mecklenburg und Nordwestbrandenburg. Daraus hat sich dann das Herzogtum Mecklenburg.
Die haben schon damals AfD gewählt.
Ich weiß nicht, was die damals gemacht haben, aber die waren zumindest mal eine Zeit lang sehr stabiler unterwegs und deswegen, da kommt dieser Name zumindest her. Mhm. Vermutlich Familienhistorie, keine Ahnung. Da kann man nur spekulieren. Wir brauchen aber auch nicht spekulieren, weil wir sehen ja auch Daten von der Reedcrest Capital. So, erstens. Nur wenig Börsenumsatz. Da geht an vielen Tagen gar nichts um und dann gehen wir wieder 3.000 Stück um. Aber das ist auch nicht viel Geld, denn die Aktie steht ja nur absolut bei 1,50 Euro. So, das ist also auch 3.000 nicht wirklich viel. Das sind ja 5.000 Euro vielleicht, ja. So, und jetzt zum Zweiten. Bei Reedcrest stellt sich wie bei jeder Immobiliengesellschaft, egal von wem die geführt wird, folgende Fragen. Wie verhält sich der Net Asset Value dieser Immobilie zur Aktie? Haben die Verschuldung unter Kontrolle? Wie schaut's aus mit der Vermietung und dem Verkauf von attraktiven Immobilien? Und sind dann die Renditen für den Eigentümer, für die Aktionäre auch gut? Und erfolgen zum Beispiel Eigengeschäfte oder Koppelgeschäfte mit der Obotritia zu marktüblichen Konditionen? Und dazu kann man im Moment einfach noch nichts sagen, weil diese Antworten müssen über Jahre erstmal positiv sein, damit das Geschäftsmodell auch tatsächlich an, sag mal, deutlicher Glaubwürdigkeit gewinnt. Und bis dahin würde ich dem Ganzen nicht folgen. Okay. Ich kann die Aktie kaum kaufen an der Börse. Und wenn das technisch eher schwierig ist, halte ich mich da immer gerne zurück. Das wissen Sie ja.
Ja. Ja, gute Idee. Also Leute, es ist auch so, wir suchen uns diese Insider-Empfehlungen nicht nach dem Ziel aus, ob das für Sie ein Kauf ist oder ein Verkauf ist, sondern wir suchen sie nach Aktualität aus und ob wir sie als spannend genug erachten, darüber zu sprechen. Uns geht es ja nicht darum zu sagen, Leute, kauft die Aktie und dann uns ist es eh egal, sondern wir wollen sachlich darüber berichten und ihr müsst euch dann eben eure eigene Meinung bilden. Und damit heben wir uns von den ganzen Spacken im Internet ab, die für 1000% Gewinne sicher stehen und so weiter. Das ist also ganz grausam, was sich da im Moment abspielt. So, genug gemeckert. Kommen wir zu unserem Verkauf. Da ist die Darwin AG, da hat Matthias Probst, sonstige Führungsperson, und auch ein Michael Huttinger, auch sonstige Führungsperson, gekauft. Ja, Darwin, ist der Name irgendwie Programm, Evolution und so, oder was?
Ja, also die Frage ist, ob das wirklich für den Survival of the Fittest in dem Bereich steht. Das schauen wir mal. Erstmal Michael Probst, CFO, der Huttinger, COO. Also wirklich erste Reihe, passt. Gibt nur noch einen großen Gründer, den Dr. David Wallersdorfer, der das Ding zu 47%, dem das Ding gehört. Die Darwin steht letztlich für eine Holding von der Novogenia. Da geht es um personalisierte Medizin. Also was man so an DNA-Tests hat, Diagnostik, Prävention, Nahrungsergänzungsmittel, ganz, ganz hoch im Kurs ja im Moment mit allen möglichen Peptiden und so weiter. Marktkapitalisierung aber nur 80 Millionen Euro. Da kratzen wir wieder den Boden des Börsenfasses aus, da muss man ein bisschen aufpassen. Das IPO kam 22 in ja so einem Mini-Hype von Covid, was wir da hatten in dem Bereich. Mit 3 Euro übrigens, Börsenkurs ist heute 7 Euro, war also ein bisschen eine Erfolgsgeschichte, aber auch hier gibt es kaum Börsenumsatz. Auch da gehen man nur 5.000 Euro am Tag rum. Das ist jetzt nicht so richtig viel. Und Genetik und Präzisionsmedizin sind zwar langfristige Wachstumsmärkte, aber in der EU extrem reguliert. Was ich da an Versprechungen oder Produktnutzen zeigen darf, ist sehr, sehr restriktiv. Und deswegen finde ich, das Geschäftsmodell ist noch nicht bewiesen, weil diese genetisch basierte Prävention und Ernährung so stark reguliert sind, dass ich zweifle, dass das im großen Maße skalierbar ist. Und die Aktie ist ja auch noch extrem klein, die Novogenia auch. Ich würde deswegen diese 7 Euro erstmal mitnehmen, ist ja mehr als ein Verdoppler jetzt, und dem Verkauf folgen. Also das ist die einzige Aktie, wo ich heute der Transaktion wirklich folgen würde.
Ja, immerhin. Ne? Ja, prima. Gut. Haben wir es für heute.
Jawohl.
Wir freuen uns auf die nächste Woche und stehen dann, scharren schon mit den Hufen und freuen uns, wenn wir euch in 6-7 Tagen wieder hören und sehen. Ciao, ciao.
Ciao, mach's gut.
Leute, dieser Podcast ist ein journalistischer Beitrag des Börsenkolumnisten Reinhard Rambach und auf gar keinen Fall eine individuelle Anlageberatung. Und außerdem ist das mein Papa.